Kaum eine andere Branche ist so unterschiedlichen Risiken ausgesetzt wie die Luftfahrt. Gerade Fluggesellschaften sehen sich hier einer besonderen Herausforderung gegenüber. Sie müssen sich praktisch jedem erdenklichen Risiko stellen. Vom Worst Case, einem Absturz, über terroristische Gefahren, politische Einflussnahmen, Naturkatastrophen oder wie zuletzt und ganz besonders Pandemien. Kein Wunder also, dass gerade Fluggesellschaften ein besonderes Augenmerk auf ihre Resilienz und die ihres Personals legen müssen. Was wir davon lernen können, darum geht es heute im Emergency Podcast.
Emergency, der Resilienz-Podcast. Informationen, Hintergründe, Expertengespräche zu Risiken, Krisenmanagement und Ihrer persönlichen Resilienz. Emergency. Resilience for you.
Herzlich willkommen beim Emergency Podcast. Mein Name ist Patrick Meschenmoser und bevor wir in die neue Episode starten, muss ich mich erst einmal entschuldigen. Entschuldigen dafür, dass wir mit dieser Episode bereits 3 Wochen überfällig sind. Auf der einen Seite habe ich mich natürlich gefreut, dass so viele nachgefragt haben, wo bleibt die neue Episode? Und auf der anderen Seite war dieser Cliffhanger wirklich nicht geplant. Aber unverhofft kommt eben gerade im Krisengeschäft leider oft. Und daher sind uns wegen des dramatischen Hochwassers in Österreich im September Gesprächspartner weggebrochen. Wir kamen deswegen leider nicht zum Produzieren. Nun, was haben wir daraus gelernt? In Zukunft werden wir, wann immer möglich, ein wenig mehr im Voraus produzieren. Umso mehr freue ich mich aber, heute einen ganz besonderen Gesprächspartner im Emergency Podcast begrüßen zu dürfen. Quasi als Wiedergutmachung. Wir unterhalten uns heute mit einem der bekanntesten Luftfahrtjournalisten der Welt, Kurt Hoffmann. Zumindest hier in Österreich ist er zudem ständiger Gast in den Nachrichtensendungen des Landes, wann immer eine sachkundige Einschätzung zum Thema Luftfahrt, Flugsicherheit oder Airlines gefragt ist. Und das hat seinen Grund, denn mit seinen CEO-Gesprächen hat er ein Format geschaffen, mit dem er nicht nur Zugang zu denjenigen hat, die die Entscheidungen in der Branche treffen, er bekommt auch die Einblicke, die sonst kaum einer bekommt, nämlich in die Zukunft von Fluggesellschaften, Flughäfen und Aviation. Kurt Hoffmann, ich freue mich sehr, dass du zu uns in den Emergency Podcast gekommen bist und dass du uns in dein, wie du es so schön nennst, dein Wohnzimmer hier am Wiener Stephansplatz eingeladen hast, ins Haashaus. Herzlich willkommen beim Emergency Podcast.
Danke, lieber Patrick. Ich freue mich, dass wir uns wieder mal nach so langer Zeit sehen und hören. Und dass wir über dieses doch spannende Thema, auch was du da hier machst, auch heute ein bisschen plaudern.
Wie du weißt, beginnt jede Gesprächsfolge des Emergency Podcasts mit der Vervollständigung eines Satzes, der quasi dann die Überschrift über die Folge bildet. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Legen wir los.
Resilienz ist?
Flexibilität.
Flexibilität, sehr schön. Da bin ich sehr gespannt, was da dahinter steckt in unserem Gespräch, das von dir zu erfahren. Wie gesagt, du bist Spezialist für Luftverkehr und da würde ich einfach zum Anfang gerne mal von dir wissen, welche möglichen Krisen sind es denn, die Fluggesellschaften heute oder vielleicht auch in Zukunft ausgesetzt sind?
Ja, Patrick, wie du ja weißt, eigentlich fliegen ja die Fluglinien, die Luftfahrt, die Airlines von einer Krise in die nächste. Wir kommen jetzt eigentlich noch aus der Corona-Pandemie heraus. Die Airlines erholen sich zum Großen und Ganzen, sind zum Teil wieder auf einem Niveau wie vor der Pandemie, aber nicht überall. Hier schwächelt Deutschland ganz besonders. Gegenwärtig, glaube ich, müssen die Airlines sehr viel mit Problemen kämpfen wie geopolitischer Natur. Also da geht es nicht nur um geschlossene Lufträume wie Russland und der Ukraine, sondern geht es auch um Länder, wichtige Märkte wie die Sperre von Tel Aviv für manche europäischen Airlines, fliegen dort nicht hin, Teheran, Iran, umfliegen großer gesperrter Gebiete, sei es der Sudan oder der Jemen. Airlines stellen sich heute darauf ein, Flugzeuge zu kaufen, die eine größere Reichweite haben, weil sie damit rechnen, dass Krisenherde nicht weniger, vielleicht sogar noch mehr werden und dass man länger fliegen muss und mehr Umwege. Also die Airlines haben sehr viel auch mit solcher Art von Krisen zu tun. Neben anderen Aspekten natürlich verzögerte Auslieferung von Flugzeugen, der Triebwerksproblematik beim Airbus A320neo und dergleichen. Also langweilig ist es in der Luftfahrt nicht.
Das klingt so, als ob es für die Fluggesellschaft oder die Luftfahrt insgesamt komplexer geworden ist. Und jetzt leitet uns gerade hier der Stephansdom hoffentlich nicht das letzte Stündlein ein, so als Atmosphäre ganz schön. Dass es komplexer geworden ist. Ist das auch, warum du denkst, Resilienz ist auch Flexibilität, wenn man auf diese Komplexität reagieren muss?
Absolut. Und die Airlines müssten, halt, und egal wie groß oder klein eine Airline ist, sie muss unheimlich flexibel auf diverse Schwankungen reagieren. Sei es bei der Nachfrage oder wie erwähnt, bei den geopolitischen Ereignissen oder plötzlichen Unwetterkatastrophen. Viele Fluglinien und ich glaube viele deiner Hörer waren heuer im Sommer auch betroffen von Flugverspätungen, speziell geschuldet auch dem Wetter und dergleichen. Also hier ist eine Dynamik drin und es wird eigentlich immer dynamischer. Man fragt sich immer, was kann noch dynamischer werden, aber die Airlines lernen auch. Und ich glaube, viele Airlines sind gut aufgestellt, sich mit solchen Begebenheiten auseinanderzusetzen.
Naja, da kann ja ein bisschen so ein Beistand jetzt hier wie vom Stephansdom nicht schaden,
ja, so ist
von höherer Warte. Wenn du dir das anschaust, diese Krisenszenarien, die du jetzt hier skizziert hast, sind denn die normalen Krisenszenarien von früher, hätte ich fast gesagt, die aber immer noch aktuell sind, aber welche Rolle spielen Unfälle, welche Rolle spielt die Vorbereitung auf ein Unglück, das hoffentlich nie kommt für die Airlines heute noch?
Also das oberste Gebot ist immer, und du hast dich ja selber viel mit der Luftfahrt beschäftigt, Sicherheit ist natürlich das oberste Gebot für jede Fluglinie, Safety first, ne? Und dann kommt alles erst andere. Ne? Und das Ziel ist ja, ich habe vor kurzem den Airbus CEO VRI getroffen. Das Ziel ist in der Luftfahrtbranche, null Unfälle zu haben. Da sind wir zwar noch ein bisschen entfernt, aber wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen durch die Gegend fliegen, ist die Unfallrate doch relativ überschaubar. Die Luftfahrt wird immer besser und sicherer und stellt sich natürlich auch diese Art von Herausforderungen. Und eine davon ist auch noch wichtig, vielleicht das Thema Sustainability, Umwelt, ist nicht Umweltverträglichkeit bleibt Thema, aber Sicherheit ist Thema Nummer eins eines sicheren Flugbetriebes. Dadurch auch immer ein großes Medieninteresse, wenn Sachen passieren wie bei Boeing oder ein Airbus A350 Crash in Tokio, wobei aber nicht Airbus schuld war, sondern das kleine Flugzeug am Boden. Da können wir natürlich stundenlang drüber diskutieren.
Aber wenn wir da gerade dabei sind, nehmen wir doch mal dieses Beispiel Boeing. Das vielleicht sogar traditionellste oder traditionsreichste Unternehmen, wenn es darum geht, Flugzeuge zu bauen, mit einer unglaublichen Reputation, zumindest bis vor einigen Jahren. Und dann kamen die 737 MAX, dann kamen Dinge, die ja zweifeln ließen, wie sehr das Qualitätsmanagement noch im Fokus steht dieses Unternehmens. Was hat man da falsch gemacht, sowohl auf der operativen Seite, aber dann auch kommunikativ vielleicht?
Ja, zum Teil war zum Beispiel auch das Qualitätsmanagement nicht wirklich existent. Und man muss sagen, auch bei Boeing jetzt, Boeing hat in Krisen immer wieder Leute abgebaut, logischerweise, wie es auch zum Teil Airbus gemacht hat. Nur die guten Leute haben dann gefehlt, wenn der Betrieb wieder hochgefahren wurde, wo man mehr Flugzeuge bestellt, verkauft hatte. Und somit hat es auch Probleme gegeben, die guten, richtigen Mitarbeiter zu haben. Da leidet Boeing heute noch drunter. Auch wenn sie heute, jetzt wird zu dem Zeitpunkt, wo wir plaudern, ist ja schon seit längerer Zeit ein Streik bei Boeing Thema, was der Airline, den Airlines und dem Flugzeughersteller natürlich riesen viel Geld kosten wird, verursacht natürlich Verunsicherungen bei den Airline-Kunden. Und Boeing ist leider in einer Situation, bis sie da rauskommt, braucht sie viel Geld, weil sie hat viel an Image verloren. Aber Punkt ist auch, die Luftfahrt braucht Boeing, weil nur Airbus oder Embraer, nur die beiden können nicht allein den weltweiten Bedarf an Flugzeugen abdecken. Also die müssen schauen, dass sie da wieder rauskommen. Nur die Frage ist, wie lange dauert das?
Aber dann ist Boeing ja eigentlich ein Musterbeispiel für das, was du am Anfang beschrieben hast. Die haben mit dem Markt zu tun, die haben mit politischen Dingen zu tun, die haben mit gesellschaftlichen Umwälzungen zu tun. Fliegen ist nicht mehr so unpolitisch, wie es mal war. Früher war es die Möglichkeit, die Welt kennenzulernen, und das hat man eigentlich als was Positives empfunden, als Beitrag zur Diplomatie von jedermann quasi. Und heutzutage muss man sich oft dafür rechtfertigen, dass man fliegt. Man hat dieses Problem im Qualitätsmanagement gehabt, man hat vielleicht dieses Safety First, das du vorher schon angesprochen hast, aus den Augen verloren. Deswegen nehme ich das jetzt mal aufs Auftakt und würde dich einfach gerne mal fragen, eben als Kenner der Branche, was macht denn ein resilientes Unternehmen in der Luftfahrtbranche aus?
Ja, wie wir schon besprochen haben, auch um flexibel und nachhaltig auf Probleme zu reagieren, sich Marktschwankungen relativ schnell anzupassen. Du hast das Thema auch angeschnitten. Die Wertschätzung des Fliegens fehlt, finde ich, in Europa massiv. Also es hat natürlich hier auch mit strengen Umweltschutz zu tun in der Richtung. In anderen Ländern liebt man die Luftfahrt, wie in Indien. Da wollen die Leute fliegen, da wollen sie reisen. Dasselbe gilt für Lateinamerika. Du wirst sehen, in Afrika entwickelt sich gerade eine Mittelschicht, die beginnen wird zu reisen in den nächsten Jahren. Und die Airlines müssen auf solche Sachen reagieren. Und da sollen sie halt dann schon flexibel sein. Und das sind für mich Musterbeispiele, wenn man von solchen Airlines reden, zum Beispiel eine Ryanair. Ob man jetzt eine Ryanair liebt oder hasst, aber die ist flexibel, reagiert massiv auf Marktveränderungen, Anpassungen und ist auch mutig. Mutig war sie nämlich in der Zeit, in der Corona-Pandemie, wo viele Airlines Leute abgebaut haben, haben Ryanair Piloten ausgebildet. In der Hoffnung, dass, wenn das Geschäft wieder ansieht, dass sie die Piloten haben, dass das Geschäft kommt. Also sie haben gepokert und sie haben gewonnen. Andere Airlines haben die Kohle nicht, die haben nicht so viel Geld. Aber das zeigt für mich ja zum Beispiel von wirklich schon sehr spannende Unternehmensführung. Jetzt schweife ich fast ein bisschen ab in die Unternehmensführungspläne mancher Fluglinien.
Aber du sprichst Ryanair an und damit sprichst du natürlich einen Kandidaten aus deinen CEO-Gesprächen an, der natürlich irgendwie bunter nicht sein kann, wenn man ihn mit anderen CEOs vergleicht. Hat Resilienz auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit des Chefs zu tun?
Ja, also der Michael O'Leary, der CEO der Ryanair, ist für uns Journalisten natürlich immer ein gesundes Fressen, weil er natürlich auch markante Sprüche loslässt. Ne? Und wenn er zum Beispiel sagt, you know, everyone hates my airline, but there are so many people flying with us. Ne? Also er ist schon, und sowas ist farbig, sowas lieben die Leute, ne? Und er teilt auch aus. Ne? Und das Interessante ist aber schon auch, wenn er, natürlich sachliche Kritik soll schon irgendwie sachlich sein, aber wenn er austeilt, horchen alle zu und wird thematisiert und wird darüber diskutiert, alles Mögliche. Also solche Farbencharakter eines CEOs gibt es einige. Einer davon war auch der Akbar Al-Bakr von der Qatar Airways, der ist jetzt nicht mehr der Chef, aber es gibt schon einige spezielle Typen in der Richtung.
Und solche Typen polarisieren natürlich oft. Genau. Ich glaube, das trifft auf beide zu. O'Leary ist tatsächlich auch jemand, den ich in den Krisenkommunikationstrainings immer mal wieder zeige, weil es gibt diesen O'Leary, den Marketing-O'Leary, der natürlich diese Sprüche raushaut. Und dann gibt es aber auch Aufnahmen, wo er quasi von Journalisten überfallen wird und zu aktuellen Dingen, die gerade in seinem Flugbetrieb nicht so gut laufen, Auskunft geben muss. Und er macht das sehr, sehr, sehr gut, sehr trainiert. Vielleicht ist er auch ein Naturtalent, das kommt vielleicht auch dazu.
Wahrscheinlich auch, liegt am Charakter.
Genau, aber er macht es wirklich sehr gut. Er bleibt stehen, er stellt sich den Fragen und man hat den Eindruck, dass er aufrichtig antwortet. Und wenn er was nicht weiß, dann sagt er das auch.
Und vielleicht liegt es daran, dass er nebenbei auch noch Kühe züchtet in Irland und deswegen so, vielleicht so ein bodenständiger Typ ist. Aber nein, natürlich, und du darfst nicht vergessen, er ist einer der größten Boeing 737 Max-Einkäufer und er kauft ja antizyklisch. Ne? Wenn immer irgendwo eine Krise ist und die Airlines kaufen nicht, dann marschiert O'Leary nach Seattle und redet mit den Boeing-Leuten vorne, kauft er 300 Flugzeuge ab, zu was für einen Preis.
737 Max ist ein gutes, wenn auch trauriges Stichwort. Ja. Da haben wir die Ursache, die ja Boeing ein bisschen ins Verderben in den letzten Jahren geritten hat. Das waren die Unfälle, die mit diesem Flugzeugmuster in Verbindung gebracht werden. Gehen wir mal ein bisschen weg von Boeing, sondern sprechen wir mal über Fluggesellschaften allgemein. Wie muss eine Fluggesellschaft aufgestellt sein? Gehen wir jetzt mal tatsächlich in die Kommunikation. Um so einen Schlag, den einen ja hoffentlich immer überraschend trifft, davon gehen wir jetzt mal aus, um den gut bewältigen zu können. Überstehen weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, aber bewältigen kann.
Ja. Also ich denke immer, dass immer Training der Krisenkommunikation enorm wichtig, mindestens 2-3 Mal im Jahr, denke ich einmal. Für mich waren Musterbeispiele einer guten Krisenkombination war dieser dramatische Germanwings-Absturz, wo Lufthansa-Chef Spohr sehr viel außen vor war. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Es wurde viel kommuniziert auch in der Richtung. Wenn wir weiter zurückblicken, dieser dramatische MD-11-Absturz, das wisse er vor vielen Jahren, vor Halifax. Ich glaube, für damalige Verhältnisse, wissen, da hat es ja noch kein Internet, hat man schon gehabt, aber keine Social Media und so in der Richtung. Ich glaube, hat das die Swiss sehr gut gemacht. Und da gibt es natürlich auch Leute, die fatale Fehler gemacht haben. Da komme ich gleich zum Ethiopian Airlines Max-Absturz, wo der CEO, den ich auch noch für sich gut kannte, der Tewolte, der heute in den USA lebte, zur Unfallstelle hingefahren ist und Trümmer des Flugzeugs in der Hand hat, was man nicht machen soll, weil es in dem Fall für die Untersuchungskommission und der CEO soll in seinem Büro sitzen und alles koordinieren, dass hier die Krise bewältigt werden kann und nicht irgendwo durch die Gegend rauschen. Schock wird natürlich auch ein Thema sein für solche Sachen, aber wie gesagt, das ist sehr wichtig und ich glaube, das redet nicht nur von Fluglinien, auch andere Firmen, sag jetzt mal Krankenhäuser. Ich glaube, dass viele Firmen noch immer unterschätzen eine gute Krisenkommunikation.
Für dich als Journalist, der so ein bisschen der Mittler bist zwischen dem Publikum, den Lesern, der Öffentlichkeit und denjenigen, die handelnde Figuren sind und die du ja zum Teil auch ein bisschen besser schon kennst oder auch persönlich kennst. Das macht ja auch ein bisschen dein Geschäftsgeheimnis aus, dass du so gute Informationen hast. Wie würdest du sagen, was ist eine gute Kommunikationspersönlichkeit oder was muss eine gute Kommunikationspersönlichkeit in der Krise haben, damit die Krise durch die Kommunikation nicht noch schlimmer wird?
Also ich glaube mal, natürlich ist immer für uns Journalisten dann wichtig, welchen Ansprechpartner ich habe. Und je besser ich einen Pressesprecher oder Unternehmenssprecher kenne, umso leichter ist es dann. Es ist dann oft hilfreich. Und hier fällt mir immer ein wichtiger Satz ein, den ich von eurem ehemaligen deutschen Bundeskanzler gelernt habe, Helmut Schmidt. Und zwar, das war bei einer Lufthansa-Veranstaltung. Sind wir ins Reden gekommen und haben mich gefragt, was ich mache. Ich bin Journalist. Und er hat zu mir gesagt, Sie wissen, Ferne schafft Vertrauen, Vertrauen verschafft Zugang. So, das ist, von dem habe ich gelernt und das versuche ich auch zu praktizieren und ich glaube auch der anderen Parteien wie Pressesprechern. Wenn das Vertrauen stimmt, dann sagen dir auch Pressesprechern, was für ein Hintergrund im Off-the-Records-Modus, das dir weiterhilft, dir eine Meinung zu bilden oder einen Überblick in der Richtung. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, beide Seiten brauchen ein Vertrauen und eine Wertschätzung als Journalist und Ansprechpartner einer Fluglinie oder eines Unternehmens. Darauf kann man dann bauen und da ist es dann wichtig, vor allem, wenn ich einen Pressesprecher anrufe, dass er dann auch schnell reagiert bei so dramatischen Situationen, der mir sagt, du, ich kann da jetzt nichts sagen, dann kenne ich mich aus, oder er sagt, pass auf, das ist jetzt Sache, ruf in 2 Stunden an, so irgendwie, damit ich weiß, woran ich bin. Wenn einer sagt, du kannst jetzt kein Gespräch machen mit unserem CEO, dann weiß ich's. Mhm. Das ist wichtig zu wissen, wohin geht die Reise. Information.
Mhm. Gehen wir mal ein bisschen weg von Persönlichkeiten, gehen wir wieder ein bisschen zurück in Richtung Unternehmen, Organisation. Dein Fachgebiet ist ganz klar die Luftfahrt und die ganzen Unternehmen und Prozesse, die da dahinter stecken. Wenn du dir das jetzt mal anschaust und die ganzen Jahre, die du die Industrie beobachtest, was können denn andere Unternehmen außerhalb der Luftfahrt von Airlines, von Flughäfen, von Flugzeugherstellern lernen in Sachen Resilienz und wie man sich aufstellt?
Ich glaube auch, dass die Fluglinien, weißt du, das sind ja, wir reden hier von einer globalen Branche. Und du triffst so viele internationale Menschen, gerade wenn du bei Großmeetings bist und so. Und ich glaube auch, allein schon dieser internationale Austausch der Fluglinien, aber natürlich auch mit Flugzeugherstellern und mit den Triebwerken, ist eine komplett andere Dynamik. Es wird global und sehr viel offener gedacht. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, wo sie dann zum Teil auch viel aufnahmefähiger sind, um hier ja, angepasst und schnell zu reagieren. Ist ein globales Geschäft. Und es ist schon was anderes, als wenn ich irgendwo vielleicht in einem engen Tal sitze und irgendwelche anderen Sachen mache, als das Business, was die machen, weltweit Menschen miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist eine Stärke der Luftfahrt. Liegt nicht jedem CEO vielleicht so in der Hand habe, aber unterm Strich, das glaube ich, macht es für mich aus. Die globale Denkweise und flexibel und ja, wirklich flexibel zu reagieren und auch der Wille, sich zu verändern. Sehr wichtig. Das muss die Luftfahrt jetzt auch, Thema Nachhaltigkeit.
Jetzt interessiert mich noch so ein bisschen die Meinung von Kurt Hoffmann, dem Aviation-Orakel. Wenn du so in die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre schaust, so klassische, klassische Zeiträume, die man sich da so vornimmt, was glaubst du, wie müssen sich Fluggesellschaften speziell, aber auch alle anderen Beteiligten im Flugverkehr jetzt aufstellen? Auf was müssen sie sich einstellen, um auch in Zukunft reüssieren zu können, um auch in Zukunft resilient zu sein in der Umgebung, die auf sie wartet?
Also einmal, Cash is King. Du brauchst Geld, weil die Luftfahrt muss grüner und umweltfreundlicher werden. Das kostet Geld. Die IATA und die Airlines haben einen Plan, bis 2050, um CO2-neutral zu fliegen. Ich glaube mal, dass es nicht machbar ist, weil es einfach für die alternativen Treibstoffe und so nicht in großen Mengen erzeugt werden, bla bla bla, so in der Richtung. Airlines planen ja vielleicht großteils das Tagesgeschäft immer einige Monate voraus, weil du ja nicht weißt, was alles passiert. Dann gibt's aber die große Planung, wo du natürlich dich Gedanken machen musst, welche Flugzeuge brauche ich. Weil wenn ich heute ein Flugzeug bestelle, muss ich ja einige Jahre warten. Und somit soll ich schon wissen, was ich ungefähr in 5 oder 10 Jahren mache. Und das haben wir wieder bei dem Punkt. Die Airlines sind flexibel, sind auf der Hut. Es gibt nur mehr zweistrahlige Flugzeuge für extreme Langstrecken. Die Vierstrahler haben ausgedient. Passagiere wollen wieder mehr Service in der Richtung. Und wir werden neue Märkte sehen, wo wir in Europa glauben, dass der Futur sind die Leute überhaupt nicht herkommen. Wie erwähnt, Afrika. Lateinamerika, hier ist sehr viel in Bewegung, dort wird die Luftfahrt geschätzt, da ist man froh, dass man fliegen kann. Hier in der EU, weißt du, da fehlt mir oft die Wertschätzung für die Luftfahrt. Was, du fährst nicht mit dem Zug nach Hamburg, nein, weil da war 15 Stunden und meistens ist dann der Nightjet, wie er hier bei der österreichischen Bundesbahn hast, ist er entweder hin oder er fährt nicht oder es sind Streckensperren oder Umleitungen. In diesen 15, 17 Stunden kann ich schon noch Darwin in Australien fliegen, von Wien aus, mit Umsteigen in Dubai. Vielleicht ist es nicht ein sehr umweltfreundlicher Vergleich, aber es ist halt so. Und die Airlines, ja, werden sich permanent weiterentwickeln und müssen flexibel sein und auf die Begebenheiten schnellstmöglich reagieren. Und ich weiß, auch dort bei den Airlines, die Krisenstellen, die es ergibt, werden immer wichtiger, werden immer besser ausgestattet, weil du musst heute schnell entscheiden, kann ich nach Tel Aviv fliegen oder nicht, oder fliege ich über den Sudan oder nicht. Also die Airlines werden sich weiterentwickeln, wir werden ein paar Mergers sehen in Europa, die nach wie vor schlagkräftigsten werden die billige Airlines sein und dann hast du eine starke Lufthansa-Gruppe noch immer, aber du wirst sehen, eine türkische Airlines, die werden um die 800 Flugzeuge dann betreiben und die sind so die Jungs, die geben den Ton an, weil die fliegen ja 24 Stunden am Tag ab Istanbul und in Frankfurt sperren sie ja die Mühle zu um Mitternacht oder so in der Richtung. Also hier siehst du schon auch einen verzerrten Wettbewerb, wie es du auch jetzt gerade siehst, aus China heraus, die Airlines fliegen über Russland nach Europa, operieren günstiger. Lufthansa stellt Peking ein, weil es keinen Sinn mehr macht, um Russland herumzufliegen und sie einen Haufen Kohle damit verliert. Also Flexibilität und Nachhaltigkeit und Safety first.
Es scheint jedenfalls für den Luftverkehr nicht einfacher zu werden in den nächsten
nicht
Jahren.
Nicht unbedingt, aber Fliegen ist trendy. Das Thema Flight-Shaming ist massiv zurückgegangen. Du hörst heute, also ich, vielleicht bin ich da schlechte Bezugsperson, aber es wird immer weniger. Du siehst, im Sommer sind die Flieger voll. Natürlich auch, weil zurzeit weniger Flugzeuge verfügbar sind aufgrund der technischen Überholungen von Pratt und Whitney Triebwerken und so. Aber die Flieger sind voll, die jungen Leute wollen reisen. Das tust du einfach leichter, von Wien auf die man nach Madeira zu fliegen, als mit Zug nach Lissabon. 3 Tage und dann mit einem Schiff.
Vielen Dank für den Blick in die Zukunft, Kurt. Am Schluss will ich noch ein bisschen mehr in die persönliche Richtung gehen. Du bist jemand, der wirklich wörtlich in der ganzen Welt unterwegs ist. Jetzt bist du gerade mit dem Zug, mit der ÖBB, aus der Heimat hier nach Wien gekommen, was auch schon mit Resilienz zu tun hat, weil aufgrund des Hochwassers die Strecke, die du genommen hast, natürlich auch massiv beschädigt wurde und man da jetzt auch Umwege noch fahren muss. Und die ÖBB, ich glaube, das kann man sagen, da einen Top-Job gemacht hat. Das relativ
in einer schwierigen Zeit für sich, ne?
Relativ schnell wieder hinzubekommen. Wenn du jetzt mal deine Erfahrungen nimmst, Reisen international, was ist für jemand, der so unterwegs ist wie du, was sind so die persönlichen Resilienzgrundsätze? Was machst du, um sicher durch die Welt zu kommen und sicher wieder nach Hause zu kommen?
Also es ist so, ich bin natürlich aufgrund, weil ich auch älter werde, auch wirst du auch entspannter, ne? Für mich, meine Energie hole ich mir am Attersee, wo ich zu Hause bin. Da kann ich einen 16-stündigen Nonstop-Langstreckenflug haben. Ein halber Tag am See, bin ich gleich wieder sehr entspannt in der Richtung. Also diese Sachen. Ich mache nicht mehr alle Reisen, die man denkt, es muss sein. Ich mache das, was wirtschaftlich für mich Sinn macht, welche Leute ich dort treffe. Also man macht es gezielt. Und manche Sachen nimmt man auch viel lockerer als früher. Ich werde weiterhin das machen, was ich seit 29 Jahren mache, als freier Luftfahrtjournalist durch die Welt reisen. Das macht nach wie vor einen Spaß. Es wird immer lustiger, weil mein Netzwerk immer größer wird. Und ich ja immer viele CEOs auch zu mir am See einlade und so. Na, es entwickeln sich wirklich sehr offene, gute Freundschaften auch. Und ja, das ist so mein Ausgleich. Und dann genieße ich das Leben. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
Also Resilienz ist auch das Leben genießen.
Resilienz ist auch nicht nur effizient zu sein, auch das Leben zu genießen und entspannt auf manche Sachen reagieren. Weil oft kommst du drauf, das war die ganze Aufregung überhaupt nicht wert.
Lieber Kurt, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Lieber Patrick, ich danke für die Einladung und dir auch weiterhin alles Gute.
Emergency. Resilience for you.